Sali, nicht ganz. Danke, dass du für das Interview zugesehen hast. Würdest du dich mal kurz sagen, wer du bist und was du so machst?
Hi Jan, danke dir vielmals für die Einladung. Ja, ich bin Nicole, bin 24, komme ursprünglich aus dem Kanton Aargau. Bin Kleinkindererzieherin, also ich arbeite in einer Kinderkrippe und bin nebenbei mir ein bisschen etwas am Aufbauen als Gesprächstherapeutin.
Ich habe ja dich kennengelernt im Podcast von Robin Rehmann, SOS Sick of Silence. Und dort hast du ein bisschen von deiner Vergangenheit erzählt, auch von Mobbing und nachher Angststörung. Und da habe ich mir überlegt, als ich das Interview gehört habe, wo ich dann auch wird verlinken. Also wahrscheinlich wäre es dann für die Zuhörer, die jetzt das los, noch empfehlensreich, am Robin seinen Podcast mit der Nicole zu hören, habe ich mir so überlegt, dort sind wir recht auf dem Fokus von deiner Geschichte. Mhm. Aber mich würde es interessieren, jetzt mit ein bisschen Abstand, was würde helfen, deiner Meinung nach, gegen Mobbing?
Ich finde es sehr, sehr wichtig, dass man als betroffene Person Anlaufstellen hat, wo man darüber reden darf. Das ist sicher schon mal sehr ein wichtiger Punkt, weil ich mich sehr lange verschlossen hatte, weil ich Angst hatte, wie andere auf mich reagieren, wenn ich davon erzähle. Und ich finde es auch wichtig, dass bei mir in der Schule war, dass die Lehrer genauer anschauen, dass sie sich vielleicht auch als Lehrergemeinschaft zusammensetzen, um zu schauen, was können wir machen, weil ich auch gemerkt habe, viele Lehrer haben sich wie alleine gefühlt, vielleicht auch in dieser Situation, vielleicht auch überfordert gewesen von dem. Und ich finde es sehr wichtig, dass Betroffene wissen, man muss sich nicht dafür schämen, wenn einem das passiert. Also man soll wie versuchen, nicht sich ins Schneckenhaus zurückzuziehen und darunter zu leiden, sondern wie versuchen, den Schritt gegen vorne zu kommen und sich einfach irgendjemandem anvertrauen.
Also ein bisschen in die Offensive zu gehen und
ja,
nicht in die Defensive
aktiv etwas versuchen dagegen zu machen. Weil je früher dass man eingreift, desto einfacher ist es, dass, einem, dass man dann selber nicht so grosse seelische Schäden davon mitnimmt.
Aber eben, du hast es ja dann gleich erzählt und dann ist ja der Rektor gekommen und der hat das sehr unsensibel gelöst. Das kann dann eben auch passieren, wenn man dann ja in die Offensive geht. Oder du hast auch psychologische Hilfe genommen, bist auch nicht immer zufrieden gewesen mit dem Fachpersonal. Aber ich würde dir ja schon recht geben und ich würde mir wünschen, dass vielleicht im Lehrersemi, dass man mal ein Modul macht, wie geht ein Lehrer mit 22 Pubertierenden und
genau
ganz unterschiedlichen Schichten um,
genau,
wie handelt man so, wie sagt man, Dynamiken, wenn dann jemand gemobbt wird. Und eben weiter auch dort im Gespräch hast du dann auch erzählt von deinem Nullpunkt und wie das so war. Und du hast ja dann auch gesagt, dir hat es geholfen, an die Leute zu denken, wo, wenn du jetzt den Nullpunkt würdest durchziehen, würde ich darunter leiden. Aber dann habe ich mich gefragt, ab wann ist ein Selbstliebe gekommen? Weil jetzt nehme ich dich schon sehr wahr, dass du dich gern überkommen hast. Und wie hast du das geschafft?
Es war ein längerer Prozess, als das man meint. Und bei mir ist halt vor allem, ich bin sehr, sehr ein Familienmensch. Also ich bin in einer sehr herzlichen, vertrauten, liebenden Familie aufgewachsen, in einem sehr grossen Bereich. Wir sind eine riesengroße Familie. Und das ist halt schon auch ein wichtiger Punkt, der mich gestärkt hat. Ich habe die Unterstützung an meiner Seite gewusst. Also ist für mich die, da dem Nullpunkt, hat es mir mehr weh da, meiner Familie müssen weh zu tun. Wenn ich wieder an dem Nullpunkt bleibe. Weder wenn ich würde versuchen, für sie zu kämpfen. Und ich glaube, das war auch ein Stück weit meine Motivation gewesen, für meine Familie, für meine Leute, die ich wirklich gerne habe, auch wenn ich mich selber nicht gerne habe, für sie zu kämpfen und weiterzumachen.
Und wenn, aber ich will gleich an diesem Punkt noch ein bisschen bleiben, aber wenn ist denn die Eigenliebe gekommen? Weil ich kann mir das vorstellen, dass es sicher hilft, für andere weiterzukämpfen. Aber irgendwann braucht sie den eigenen Antrieb auch und die Eigenliebe. Wann ist in diesem Punkt gekommen?
es hat ein Zeitchen gebraucht. Also bis mir bewusst war, als ich gesagt habe, ich mache es für meine Familie, ich mache es für die Leute, die ich gerne habe, würde ich schon sagen, ist schon ein halbes Jahr, Jahr dann dazwischen gelegen, bis ich wirklich können sagen, hey, ich bin gar nicht so schlecht, wie ich mich wahrgenommen habe. Aber es hat sehr viel Arbeit gebraucht von mir selber auch. Ich habe viele Bücher gelesen, ich habe mich mit YouTube-Videos motiviert, ich habe mit der Psychologin darüber geredet und gefragt, hey, wie kann ich mein Selbstvertrauen wieder stärken?
Und wie kann man es? Wie hast du dein Selbstvertrauen gestärkt?
Es klingt jetzt mega lustig, aber ich habe mir angewöhnt, dass ich am Morgen, wenn ich aufstehe und mich im Spiegel anschaue, mir wirklich selber zu sagen, hey, ich bin gut so, wie ich bin. Und es ist einmal völlig okay, dass ich mal nicht so funktioniere, wie es immer alle von mir erwarten. Und am Anfang musste ich mich selber auslachen. Ich dachte, so, kannst du dich überhaupt selber ernst nehmen? Aber je mehr ich es gemacht habe, desto mehr ist es
von mir Routine geworden.
Ist zu einer gewohnt worden, ja.
Das ist schon so. Und eben das Schlechtfühlen, ist denn das vom Mobbing gekommen, dass du dich dann selber fast dort auf dem Mobben hast? Also mit der Zeit, dass du dich daran gewöhnen musst, dich wieder zu loben, dich wieder, ist das alles aus dieser Zeit raus passiert?
Ja, ja, also ich würde, wenn ich zurückreflektiere und die ganze Aufarbeitung, die ich gemacht habe bei meinen Therapeuten, würde ich das schon sagen, weil ich bin so im Boden abgedruckt worden, dass ich halt in, ja, mit 12, 13, 14 in dieser Phase, wo du dich sowieso selber irgendwo suchst, dann halt den Glauben hast, dass es dem Fall so ist, wenn dir so viele Leute sagen, dass du nicht gut bist.
Deine Geschichte finde ich sehr, sehr inspirierend auch, dass du jetzt so offen umgehst damit, weil ich mache ja viele Vorträge auch und ich tue ja immer auch, wenn ich den Vortrag über Inklusion, über Teilhabe von Menschen mit einer Behinderung, poche ich ja auf den integrativ Schulansatz.
Mhm.
Und dann bin ich oft auch mit dem konfrontiert, ja, aber ein Kind im Rollstuhl oder mit einer Behinderung könnte gemobbt werden.
Mhm.
Und dann sage ich, ja, das Potenzial ist da.
Ja.
Aber das ist unabhängig da, mhm, ob es mit Behinderung oder ohne. Mobbing ist etwas Unschönes. Und das müssen wir aber gesellschaftlich lösen. Und ja, darum sage ich auch, ist es für mich manchmal ein bisschen provokativ, auch ein Feigenblatt, dass man sagt, Menschen mit einer Behinderung sind geschützter im geschützten Rahmen, weil, ich sage dann immer zu diesen Leuten, immer nicht meinen, nur weil Kinder mit einer Behinderung zusammengefärbt sind, dass auch die untereinander sich nicht mobben können.
Ja,
also ich,
ja,
bin dann auch oft das behinderte Rüebli unter meinen Schulkollegen.
Mhm.
Natürlich ist das noch harmlos mit deiner Geschichte. Aber es soll einfach zeigen, nur weil wir im Rollstuhl sind, sind wir nicht viel mehr oder weniger Opfer, wie jetzt eine junge Frau, die ein Teenager ist. Das ist ein gesellschaftliches Problem.
Das ist definitiv ein gesellschaftliches Problem. Und ich glaube auch, es kann wie jeder treffen. Und das ist so da, was es ausmacht, wo ich halt ganz finde, es sollte in den Schulen, auch in den Berufsschulen, viel mehr thematisiert werden. Halt. Und auch für die Lehrer vielleicht, dass es wie so Seminartage gibt oder Weiterbildungstage, wo sie mit dem auseinandergesetzt werden, wie können wir die Schüler unterstützen, wie können wir helfen und dem Klassenklima hier beitragen.
Was sind denn so Anhaltspunkte, wenn du jetzt noch ein bisschen zurückschaust? Wo hätte ich einen Lehrer einen Keil reinschieben können, wo es aufgekocht ist? Also wo sind die Warnsignale bei dir gewesen, wenn du jetzt ein bisschen nachher reflektierst?
Also ich habe es natürlich ganz schlimm gefunden während dem Unterricht, wo die anderen mich mit Essen beworfen haben, beschimpft haben und Zeug und Sachen.
Und der Lehrer war aber drin?
Der Lehrer war drin, selbstverständlich, und er war einfach ruhig gewesen. Und da finde ich halt schon dort konsequent einfach mal durchgreifen und sagen, jetzt ist einfach mal fertig. Und wirklich die Grenze einfach als Grenze ansetzen und das halt gar nicht erst zulassen. Das war natürlich sehr ein grosser Spielraum für meine Klassenkameraden dazumal. Wenn der Lehrer schon wie sagt, ja, haben wir freies Spiel. Wenn es
keine Autoritätsperson, die mal einen Stein in den Speicher rührt, oder?
Ja, ja, definitiv. Und das sind für mich halt schon so wichtige Punkte, die für mich wie traumatisierend war, dass nicht einmal eine erwachsene Person eingreift. Und für mich ja nicht in dem Sinn Macht ergreift, aber mich schützt vielleicht. Und ich auch ein bisschen finde, ist im Lehrer seine Aufgabe.
Darf ich dir fragen, wie viele Schüler sind da denn?
15, 17. Etwas so in diesem Bereich rum, meinst
du? Also, ist jetzt nur spekulativ. Ja, aber sicher. Meinst du, eine kleinere Klasse, eine überschaubarere Klasse, hätte da geholfen? Oder ist das Klassenzahl unabhängig?
Ich glaube, das ist irrelevant von der Klassenzahl. Also, ist jetzt auch nur reine Spekulation von mir selber, aber ich glaube, wenn du wenig bist, kann es genauso ausarten, wie wenn du viel bist. Ich meine, wenn du viel bist, hast du vielleicht die Chance, dass der ein oder andere auf deiner Seite ist oder einfach ruhig. Aber ich finde halt, die auch ruhig sind, sind wie ein Mitläufer auf eine gewisse Art und Weise.
Das ist sicher so. Das ist sicher so. Und ist denn dort daraus dein Wunsch auch als Gesprächstherapeutin rausgekommen? Ist denn das Reden für dich trotzdem der Schlüssel gsi, dort rauszukommen?
Ja, ich war immer die Person, die hat über Probleme reden musste. Klar, ich habe mich am Anfang verschlossen, weil ich mich sehr geschämt habe dafür und ich nicht gewusst habe, wie ansprechen, weil ich nicht gewusst habe, wie die Reaktionen sind. Aber als ich den Punkt hatte und gemerkt habe, hey, ich kann mich meinen Eltern anvertrauen, es ist nicht so schlimm, wie ich meine, hat es mir auch den Druck gelöst. Weil ich wusste, okay, ich werde wenigstens zu Hause angenommen, ich werde wenigstens zu Hause unterstützt und geliebt und mir Selbstwert eigentlich wieder ein bisschen aufgelüpft von den Eltern, was sehr, sehr wichtig war in dem Moment, dass sie das gemacht haben.
Und was ist denn eine Gesprächstherapeutin? Weil du hast ja die Ausbildung gemacht. Was macht eine Gesprächstherapeutin?
Ja, ich habe mir letztes Jahr den Wunsch erfüllt und gesagt, ich mache die Ausbildung neben meinem Job noch, weil es für mich wichtig war, zum einen Tools kennenlernen, wie ich anderen Leuten helfen kann, wo ich gerne helfen möchte, wo mir nicht geholfen wurde, wo ich gemerkt habe, über die Jahre hinweg, wie sehr das Thema verbreitet ist, das Mobbing, Angststörung, Depressionen und all das, wo ich gerne einfach eine Anlaufstelle bin, dass ich helfen darf. Dass man das vielleicht auch aus einem anderen Blickwinkel wahrnehmen kann, dass man sein Selbstwertgefühl stärken kann, sein Selbstvertrauen stärken und wie wieder ein bisschen für sich selber lernt, einzustehen, bei sich selber zu bleiben und merkt, was andere über einem sagen, sagt nichts über sich selber aus, sondern es sagt nur etwas über die anderen aus. Und das ist sehr, sehr wichtig. Viele verlieren ihre Blickwinkel und definieren sich über das Äußere, obwohl sie bei sich selber anfangen sollten.
Ja, aber es ist manchmal halt nicht so schön, wenn man über sich selber muss nachdenken, weil man vielleicht dann die blinden Flecken sieht. Oder? Das
natürlich.
Hat auch mit Arbeit zu tun.
Natürlich. Und es ist sehr viel Arbeit. Ich habe das selber auch erlebt. Ich habe wirklich auch Sachen gehabt, die ich aufarbeiten musste, die ich auch gemerkt habe. Hast du dich vielleicht auch nicht so schön verhalten, wie du hättest sollen, aber es gehört dazu, die Erfahrungen habe ich gebraucht. Ich wäre nicht der Mensch, hätte ich es nicht gemacht. Ich kann daraus lernen. Und das ist halt auch wichtig, dass man aus diesen Erfahrungen dann lernt. Und im Nachhinein geht es mir besser, wenn ich das alles aufgearbeitet habe für mich, weder wenn ich ständig die blinden Flecken mit mir umträge.
Ja, und die sind dann sichtbar machen im Zusammenleben mit Freunden, Personen, oder?
Genau, genau.
Und, aber die Gesprächstherapeutin, was bietet die denn an? Einfach Sitzungen, wo man kann sagen, so, oder geht sie dann auch in die Schule? Ist sie in so einer Art, wo sich ein Kind mal auskotzen können? Wie muss ich mir die Arbeit als Gesprächstherapeutin vorstellen? Weil es gibt ja Psychologen.
Mhm.
Wo würdest du eine Gesprächstherapeutin einsetzen und für wer ist eine Gesprächstherapeutin vielleicht die richtige Wahl?
Das ist halt sehr individuell, weil auch ich musste für mich zuerst herausfinden, welche Therapie ist für mich die richtige. Und ich bin, also ich habe seit letztem Jahr einfach so ein bisschen nebenbei dazu angefangen, neben meinem Hauptjob. Und es ist jetzt halt die Corona-Zeit viel, viel online gelaufen. Oder auch über das Telefon oder so, wo mir einfach Klienten, Klientinnen anrufen, sie erzählen dann mal von ihrer Geschichte. Und in erster Linie merke ich das Bedürfnis, einfach mal wirklich da bei den Leuten, dass einem zugelassen wird, dass man das Gefühl hat, man wird verstanden, man wird ernst genommen mit seinen Problemen. Und ich muss manchmal auch denken, bei gewissen Problemen, ich würde es nicht als Problem betrachten, aber für die Person, die mir davon erzählt, ist das ein riesiger Stein, wo sie belastet. Und ich merke einfach, wie wichtig dass es ist, dass einfach jemand da ist, der zulässt. Und es ist nicht immer so, dass man dann mega Aufarbeitungsthemen machen muss oder stundenlang darüber redet. Das ist wirklich sehr individuell auf die Person abgestimmt.
Wird denn in der heutigen Zeit zu wenig zugelassen und zu wenig geredet, mehr interpretiert?
Ich hatte das Gefühl selber an einem etwas. Das hatte ich auch bei meinen Therapeuten. Ich hatte ja auch eine Psychologin, Psychiaterin, die ich mich überhaupt nicht gut verstanden habe mit ihr, als ich nach der ersten Sitzung rausgelaufen bin und gesagt habe, da kommen wir auf keinen grünen Nenner miteinander. Und es wird halt viel so, habe ich das Gefühl, das ist jetzt wieder rein interpretiert ja, in unsere Gesellschaft
ja, raus, gell? Du, alles gut. Gibt wieder Anhaltspunkte, um darüber nachzustudieren.
Alles. Das ist halt wirklich so, wenn ich schwach bin, darf ich das nicht zeigen. Ich muss stark sein, weil eben, wenn ich schwach bin, biete ich ja eine Angriffsfläche anderen gegenüber. Und darum wird wahrscheinlich auch weniger geredet. Ich merke, es kommt viel mehr in Umlauf jetzt aber, dass geredet wird über psychische Erkrankungen, über was sonst ein bisschen abläuft bei uns in der Welt. Und ich finde das so enorm wichtig. Darum habe ich für mich dort gesagt, ich erhebe meine Stimme für die Leute, die Ähnliches erlebt haben wie ich und gehe auch raus mit dem und erzähle darum, dass das Tabu einfach einmal gebrochen wird und das okay ist, wenn man so Sachen mal erlebt.
Sind da die sozialen Medien hilfreich oder schädlich? Oder beides?
Sowohl als auch. Ich persönlich nutze jetzt die sozialen Medien, um eben öffentlich darüber zu reden. Ich erreiche natürlich so viel, viel mehr Leute, weder wenn ich einfach auf die Straße rausgehe und irgendetwas erzähle. Aber es ist natürlich auch Gefahr, dass du mit Kommentaren musst rechnen musst, die alles andere als hilfreich sind. Und das ist halt dann auch die Schwierigkeit, wie gehst du damit um? Also ich auch schon viele Sachen dürfen, können, müssen einstecken, wo ich preisgegeben habe, wo ich für mich aber gut damit umgehen kann, mittlerweile.
Ja, wie ist das, wenn du vorher sagst, eben, ich will die Stimme erheben und auch ein bisschen das Tabu auflockern. Ich sehe ja das selber bei mir auch. Eben, wenn du den Kopf rausstreckst, kommt viel Sonne rüber, aber es gibt auch ab und zu ein Regenwölkchen, das vorbeizieht.
Sicher,
und
sicher.
Wie gehst du jetzt damit um, wenn du nicht jetzt gemobbt wirst oder angefeindet wirst? Jetzt, mit deiner Arbeit jetzt?
Anders, weil ich nehme es nicht mehr persönlich. Ich weiss, dass es ihm gegenüber seine Grenzen sind und nicht meine. Und ich finde es nach wie vor wichtiger, mit dieser Thematik rauszugehen an die Leute, dass es eben wie ein bisschen das Tabu gebrochen werden kann, weil die Rückmeldung von denen, die es hilft, ist grösser als von denen, die dagegen sind vielleicht. Und ich habe mehr ein bisschen das Gefühl, es ist mehr, weil sie noch nicht mit dieser ganzen Thematik umgehen können oder dass wir halt noch nicht kennen. Und dann ist es halt ein einfacherer, zuerst ein bisschen versuchen, Salz in die Wunden hineinstreuen, weil man setzt sich vielleicht mal mit dem auseinander und denkt darüber nach.
Ja, das merke ich auch. Ich in meiner Arbeit, ich werde auch von Menschen mit Behinderungen wegen skeptisch angeschaut. Und dann kommt auch da das Feedback, je nach Gefühlslage. Und dann sage ich oft, ja, aber willst du darüber reden? Was ist überhaupt das Problem? Weil ich merke dann oft, das, was ich wähle, zum anklopfen oder zum vielleicht ein bisschen Dreck anrühren, ist meistens nicht der Grund, warum sie in Interaktionen treten, sondern es hängt viel mehr dahinter an. Definitiv. Vielleicht, dass sie sich selber nicht trauen, dass ich vielleicht halt durch meine offene Art sie triggert habe, ein bisschen unbequem gemacht habe, weil sie es vielleicht selber wollen und nicht trauen. Und so, und dann sage ich, wenn wir darüber reden, soll ich dir helfen, wenn du auch willst. Ich kann dir schon Tipps geben und so. Und dann merke ich dann oft, wie die Platten, die vorher extrem gross und viel Dreck aufrühren, eigentlich sehr schnell platzt. Aber das hilft auch nur, wenn ich selber Kritik auch sortieren kann.
Definitiv, ja. Das ist absolut so.
Weil wenn ich ein Interview mache mit vollem Herzblut und alles reinstecke und dann selber vielleicht zu viel auch Hoffnung reinstecke, dass es super ankommt und dann kommt ein schlechter Kommentar, hätte ich auch schnell unreflektiert zurückgeschrieben. Weil, aber ich merke dann oft, und vielleicht ist das auch so, Kritik fängt erst an, richtig schmerzen, wenn du selber über die Sache eine Frage hast. Wenn du selber mit dir im Reinen bist und sagst, ich kann es besser können und ich stehe hinter dem Produkt, kannst du wie Abstand nehmen.
Ja.
Aber Kritik, die einem trifft, hat meistens etwas selbst mit der Frage zu tun von der Sache. Habe ich schon gemerkt.
Das stimmt. Da würde ich dir voll und ganz recht geben in diesem Punkt. Ja.
Weil dann müsstest du dich eigentlich fragen, warum bräuchte ich denn die Kritik?
Ja, wieso trifft es mich so sehr?
Und dann, dann komme ich oft ins Hand an, hinterfrage dann einmal alles und komme dann eigentlich zum Punkt, wo ich muss sagen, ja, eigentlich ist es nur der Spiegel, wo ich nicht hinschauen will, oder?
Ja, ja.
Der Scheinwerfer, wo ich möglichst weit weg schauen
will. Ich wollte mich mit dem gerade gar nicht beschäftigen. Ja, ist da etwas angeleuchtet worden, wo halt auch bei mir noch ein bisschen triggert wird, in dem Moment drin. Ja, ja.
Und wo holst du dir wieder den Akku? Mit was?
In der Natur raus.
In der Natur raus.
Ich bin absoluter Naturmensch und ich habe meine Eltern...
Sommer und Winter.
Das ist mir ganz egal.
Ich habe fast gedacht,
ich brauche alle 4 Jahreszeiten.
Ja, ich den Winter nur zum Anschauen. Der Winter ist schon der natürliche Feind vom Rohstuhl.
Ja gut, das ist verständlich. Ja.
Aber zum Anschauen ist natürlich
ist es schön.
Traumhaft. Ja.
Und ich finde halt auch, gell, wenn jetzt wie in diesem Jahr alles so verschneit ist, es gibt eine enorme Ruhe drin. Es ist auch mal einfach ja, die Zeit da, wo man sich zurückziehen kann, um wieder mal ein bisschen oben runterzukommen vom ganzen Jahr. Und aber ich bin auch umso mehr froh, wenn der Frühling wieder kommt, wenn alles aufblüht, es ist wieder warm, man kann Glas essen, man kann im T-Shirt raus. Ich bin total der Naturmensch und dort kann ich mich erholen, meine Akkus aufladen. Und wenn es mir zu viel ist, man findet mich irgendwo im Wald, an einem See, auf den Bergen. Und dann geht es mir wieder gut.
Und kannst du denn nicht denken, wenn du an einem Flüsschen hockst?
Ich laufe dann einfach so lange, bis es nicht mehr denkt.
Okay. Und wie lange hast du schon müssen laufen, bis es nicht mehr denkt?
Da bin ich doch auch schon mal einen halben Tag unterwegs gewesen.
Kann ich mir vorstellen. Ist denn auf so einem Spaziergang die Idee gekommen für das eigene Buch?
Nein, das ist nicht auf einem Spaziergang entstanden. Das ist um Mitternacht herum entstanden. Wo ich
beim Schlafen?
Ja, also beim Schlafen bin ich nicht gewesen.
Beim Einschlafen?
Ich wollte schlafen, aber es hat natürlich so rotiert in meinem Kopf hin und es war halt nicht von Anfang an der Sinn gewesen, dass ein Buch daraus wird. Ich habe für mich einfach mal gedacht, hey, ich schreibe zum Reflektieren meine Geschichte auf. Was also ist mir so passiert?
Tagebuchmässig.
Ja, genau. Was ist mir passiert? Was hat mich geprägt? Was habe ich für Gefühle gehabt dabei? Was hat es in mir ausgelöst? Was bin ich daraus geworden? Und hat es wirklich, ja, jetzt sind es 2,5, fast 3 Jahre, wo ich daran arbeite, am ganzen Buch. Und dann irgendwann habe ich halt wie gemerkt, es ist so wichtig, diese Thematik in unserer Gesellschaft aus, dass mal jemand darüber redet, wie es zu einer Angststörung gekommen ist, dass mal ein Betroffener darüber redet, wie sich das Mobbing angefühlt hat halt. Und ich bin selber auch in dem Moment auf der Suche gewesen nach jemandem, der darüber redet. Ich habe nur immer Sachbücher gefunden von Ratgebern, von irgendwelchen Ärzten oder Therapeuten, wie man daraus herausfindet, was man machen kann halt. Und darum habe ich gedacht, hey, es wäre doch etwas, dass ich sage, ich gebe die Stimme raus, ich gebe mich öffentlich. Ich meine, es ist auch eine gewisse Angriffsfläche, die ich biete mit dem Ganzen. Und dann bin ich mir auch voll bewusst und das ist für mich auch vollkommen okay. Aber ich sehe, wie es jetzt über die Monate hinweg, wo ich am Buch arbeite und seit ich öffentlich gegeben habe, das Buch kommt raus, das Buch mache ich, wie sehr dass es einen Anklang findet, wie viel dass wir schreiben und sagen, hey, ich will es unbedingt lesen, es nimmt mich Wunder, wie du das geschafft hast, wie du dich gefühlt hast. Ich kann mich auch voll mit dem identifizieren, vielleicht hast du noch den einen oder anderen Tipp. Und es freut mich natürlich sehr, dass es einen Anklang findet. Und ich hoffe auch, dass ich diesen Leuten den Mut geben kann, dass sie aus dem daraus rauskommen, aus dem etwas machen und wie wieder in ihr eigenes schönes Leben zurückfindet.
Welcher blinde Fleck in deiner Geschichte ist dir durch das Buch bewusst worden?
Wie sehr ich mich über die Meinungen von anderen definiere. Wie viel ich mir selber geschadet habe damit, mich selber fertig gemacht habe, wo andere mir gesagt haben, dass das viel zu fest direkt in mein Herz hineingeht.
Und wie hast du, eben, das haben wir ja schon mal angesprochen, ist denn, dass du die Selbstarbeit und Selbstliebe am Spiegel weniger geworden? Weil ich glaube, es ist eben, der Mensch ist manchmal ein bisschen komisch.
Ja, das hat etwas.
Irgendwie weiss er, dass das, was die Leute sagen, nur Töne sind.
Ja.
Eigentlich sind sie ja nur Töne.
Ja.
Aber gleich braucht er die Anerkennung und wir sind ja als Herdentier. Das merkst du jetzt extrem auch in dieser Corona-Zeit. Aber ja, warum immer das Suchen nach Anerkennung und wie kommst du daraus raus? Also, ist es das gewesen, der Nullpunkt nachher für die Ängste, oder ist es die Arbeit gewesen mit dieser guten Psychologin? Was haben die Stimmen in deinem Kopf oder die Anerkennung kleiner werden lassen?
Die Arbeit an mir selber, weil ich habe wie gemerkt, klar, von außen her kann dir geholfen werden, aber den letzten Feinschliff machst du selber.
Immer.
Das ist immer einfach deine eigene Stimme, die es ausmacht. Und ich habe mir auch immer ganz klar Übungen gemacht, durch den Tag durch aufmerksam werden, wie ich überhaupt mit mir selber rede. Ich meine, das macht sehr viel aus, wenn mir jetzt ein Fehler passiert und ich denke, nein, Scheiße, bin ich dumm, wieso passiert mir schon wieder etwas? Es ist schon wieder etwas Negatives, wo ich mir einrede, mir selber.
Ja, das bleibt wie kleben, oder?
Ja, natürlich. Und es verinnert sich eben mir, wenn das einem bewusst wird. Und es ist eine riesige Arbeit gewesen, das also loszuwerden. Ich habe immer mal wieder Momente, wo ich in die Situation zurückkehre, wo es mich mal ein bisschen mehr trifft, wenn ich Kritik überkomme. So wie ich gute und schlechte Tage kann. Das ist einfach, ich glaube, das
und
ist ein Mensch sein.
Und ich glaube, die sogenannten schlechten Tage gehöre genau gleich zum Leben. Man kann noch so gut, dass ich geschafft habe.
Natürlich.
Man braucht, glaube ich, um das Glück können
sehen,
brauchst du die dunklen Tage.
Ja, sicher. Und ich meine, die Kunst vom Positivsein ist ja, dass du auch in den negativen Momenten weißt, es kommt wieder ein besserer Tag.
Und das merke ich jetzt mit Anfang 30. Die Erfahrung hilft extrem.
Mhm.
Also, wenn du schon gewisse Sachen durchgemacht hast, weißt du, dass am nächsten Tag die Sonne wieder aufgeht. Egal,
wie es aussieht.
Definitiv. Nimmst du als Pubertierende nicht so wahr?
Nein, logisch nicht. Und ich habe am Anfang wirklich auch oft gedacht, was habe ich falsch gemacht, dass ich so bestraft werde und all das muss erleben muss. Gerade in meiner schweren Angststörungszeit, wo ich noch sehr unter Panikattacken gelitten habe, habe ich gedacht, was bin ich für ein Mensch, dass ich das erleben muss. Und heute muss ich wirklich einfach sagen, hey, danke, dass ich das erlebt habe. Es hat mich so gelehrt, mit mir selber umzugehen, mit anderen Leuten umzugehen. Es war so eine wertvolle Erfahrung. Ich würde sie so krass wie es tun, wieder machen, wenn ich könnte.
Also gehört die Zeit auch zu dir? Du nimmst sie auch als Teil von dir an?
Ich liebe die Zeit auch, weil ich liebe, was aus mir geworden ist. Aus dem Ganzen daraus. Und es ist immer noch ein tägliches Arbeiten an mir selber. Es ist immer noch...
Da können wir uns die Hand geben, wenn es wieder erlaubt wird.
Ja, gell? Von weitem.
Von weitem. Nein, das ist so.
Und das ist, glaube ich, halt einfach ein bisschen... Ich habe durch die ganze Zeit das Leben auch anders zu schätzen gelernt, natürlich. Ich habe gelernt, auf die kleinen Sachen zu achten, an den kleinen Sachen Freude zu haben und mich nicht so...
Was sind die kleinen Sachen?
Die kleinen Sachen sind für mich jetzt zum Beispiel ganz einfach im Alltag, wenn ich mit dem Kind am Arbeiten bin und das Kind kommt auf mich zu, hey Nico, schau mal, wie schön die Sonne scheint. Und das sind halt so kleine Momente, egal was für eine gemeine, grusige Laune du hast, die Kinder kommen auf dich zu und bringen einfach so eine Freude mit, du kannst wie nicht anders Freude haben.
Oder den Morgenkaffee oder den Morgenschocki auf dem Balkon, gell?
Den Morgenkaffee auf dem Balkon. Ja, das ist natürlich wirklich schön, dass ich immer den Sonnenaufgang sehe von meinem Balkon her. Das gibt mir immer sehr viel Energie. Aber es sind Sachen wie, wenn ich eine Nachricht bekomme von der besten Kollegin, hey, ich bin so froh, dass ich dich kann. Oder wenn ich irgendeinen Vogel rumfliegen sehe und denke, wie schön wäre es auch mal so frei zu sein. Es sind auch wirklich die kleinen, feinen Sachen, die so viel ausmachen.
Ja, und das ist, glaube ich, halt auch Leben, oder? Oder was ist für dich, Nicole, Leben?
Leben, das ist ein grosser Begriff und das ist sehr, sehr schwierig in Worte zu fassen.
Aber probier's!
Für mich ist Leben einfach, ich versuche alles an Erfahrung reinzuholen, die ich kann. Ich versuche, mich auszuprobieren, neue Erfahrungen zu sammeln, andere Sichtweisen kennenlernen, andere Blickwinkel kennenlernen. Einfach probieren und drauf los. Und im schlimmsten Fall wird es eine Erfahrung daraus.
Das wird es, unweigerlich.
Genau, und ob es jetzt eine gute oder eine weniger gute ist, das ist einfach, ja, das ist das Leben.
Ja. Und man kann es immer wieder korrigieren, aber nie sagen, dass es falsch war. Weil in dem Augenblick, wo du entschieden hast, so und so zu machen, bist du davon ausgegangen, dass das die richtige Variante war.
Genau. Und für mich war immer der Spruch so entscheidend, den ich mir mitgenommen habe. Das Leben schenkt dir immer eine zweite Chance und das ist morgen. Und das ist für mich einfach immer so ein Fakt, was ich heute in meinen Augen vielleicht nicht richtig gemacht habe, kann ich morgen wieder richtig machen. Was heute nicht gut ist, sieht morgen vielleicht schon wieder besser aus.
Ja, und die Vergangenheit, wie du gesagt hast, gehört zu einem und ist der Erfahrungsschatz. Es ist der Erfahrungsschatz. Das muss nicht die Zukunft und die Gegenwart bestimmen, aber man kann sich immer wieder zurück erinnern und aus dem aus wieder neue Situationen kreieren.
Und auch wenn ich ja wählen, ich kann meine Vergangenheit gar nicht ändern. Das egal wie um ich irgendetwas würde versuchen zu drehen, es geht
ich
nicht.
Ich kann jetzt schon das Interview, das wir aufgenommen haben, nicht mehr anders machen. Es ist Augenblick, wo es war. Genau. Aber wir wären fast schon am Schluss, liebe Nico. Wir haben jetzt schon 40 Minuten. Aber wow, am Schluss, aber am Schluss darf immer noch der Gast ein, zwei Fragen an mich stellen, wenn er die hat. Und sonst finde ich es immer noch cool, dass wir uns so kennengelernt haben. Aber jetzt hast du noch ein, zwei Fragen an mich?
Nein.
Nicht?
Nein, jetzt einfach so spontan raus.
Aber ich habe noch eine. Jawohl, sehr gerne. Wenn kommt das Buch raus? Plus, minus.
Plus, minus, Frühling.
Frühling.
Also ich gehe so ein bisschen Mai, Juni umeinander raus, weil heute ist der erste Testdruck losgegangen. Also ich lasse mir
wie fühlt man sich, wenn es das erste Baby das Licht vom
es ist so unreal. Also, es ist manchmal halt auch für mich immer noch unreal, dass es meine Geschichte ist. Weil jetzt natürlich ich ganz anders bin, als ich damals dort war. Also klar, ich bin immer noch ich, aber die Ansichten sind anders, die Erfahrungen sind anders. Und es ist halt eine riesige Arbeit, die dahinter steckt. Es sind all meine Gefühle dort drin, es sind all meine Ängste dort drin, es sind all meine Freuden dort drin. Es ist so persönlich, aber es ist so mega schön.
Nein, und das Interview ist vorher rausgekommen, aber ich kann ja dann immer noch in der Beschreibung das Zeug anpassen. Würdest du mir dann Amazon, glaube ich, über Amazon würdest du es vertreiben, gell?
Ja, ich mache es halt über einen Selbstpublishing-Verlag, weil ich gesagt habe, ich gehe nicht über einen offiziellen Verlag, weil es mir einfach wichtig ist, das Buch wirklich, ich bin, dass ich die ganze Arbeit gemacht habe. Klar, den Druck kann ich jetzt nicht übernehmen, da brauche ich eine Firma, die das macht.
Und das Layout, glaube ich, macht auch jemand, oder?
Es ist der Onkel, der mir hilft. Er hilft mir einfach so mit Tipps und Tricks, wie ich das alles so machen kann, weil ich es nicht kenne und er selber eben Autor ist.
Schön. Und,
genau.
Und, aber es muss ich auch nicht, also sicher wird es ein Erfolg, das spüre ich, aber es muss ja auch nicht professionell sein, sondern du hast es ja aus einer anderen.
Es soll halt mich repräsentieren, ja, genau. Gell? Und für mich ist es ist nicht der Erfolg, wie viele Bücher habe ich verkauft. Der Erfolg ist, wie sehr berührt es jemand.
Ja,
wie sehr kann jemand etwas für
und
sich
rausholen. Und du hast es als Buch formen, oder? Genau. Und das ist jetzt passiert. Nein, ich bin sehr gespannt und bin dann auch jemand, der dann das Exemplar nimmt.
Ich lasse dir sicher eins mit Unterschrift zukommen.
Natürlich. Aber ich wär natürlich mehr noch ein Freund von einem Hörbuch.
Wer weiß. Ich habe viele Ideen im Kopf.
Das sehe ich und wir bleiben ja auch in Kontakt.
Ich möchte dir einfach noch sagen, danke vielmals
auch für deine wertvolle Arbeit und mach weiter so.
Danke dir vielmals, Jan.
Danke, liebe Nicole.